Willkommen bei Naschgefühl, dem Podcast über Ernährung und Psyche. Aus der Praxis, ganz nah für dich. Jenny und Luzi, zwei Ernährungstherapeutinnen im Gespräch.
Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend.
Hallo.
Heute geht's um, wohin führt eigentlich ständige Diät und Nährstoffmangel?
Mhm.
Und wir machen es jetzt so, Jenny liest immer einen Punkt vor und dann quatschen wir kurz drüber, was damit eigentlich gemeint ist.
Genau, richtig. Ganz kurz, wen das betrifft, allgemein alle Menschen, die restriktiv essen, ob das jetzt phasenweise ist, durchgehend ist, ist komplett unterschiedlich. Aber es gibt unglaublich viele Menschen, die einfach unterversorgt sind an Nährstoffen. Man kann dabei untergewichtig sein, man kann dabei aber natürlich auch übergewichtig sein und trotzdem mangelernährt sein. Und das vergessen die meisten. Also auch da, wenn man ständige Diät hält, kann das leider passieren. Soll ich mal den ersten Punkt vorlesen? Körperliche Schwäche und Leistungsfähigkeit.
Ja, und da sind so kleine Punkte, die man nennen kann. Wenn du ständig müde bist, wenn du ständig erschöpft bist, wenn du dich antriebslos fühlst, deine Muskeln werden abgebaut, dein potenzieller Gewichtsverlust, ne, je nachdem in welcher restriktiven Phase du so steckst. Und Müdigkeit, Erschöpfung kann natürlich, ne, also mir fallen da jetzt direkt Eisen, Vitamin D, B-Vitamine, Zink, also ganz viele Nährstoffe fallen mir da direkt schon ein.
Genau. Und man muss sich natürlich auch überlegen, zu was das führt. Also rein psychisch, wenn ich immer müde und erschöpft bin, antriebslos bin.
Isolation.
Ich kann mich schlechter bewegen, weil ich immer weniger Muskelmasse habe. Die Bewegung wird immer anstrengender und auch das kann sowohl bei Untergewicht als auch bei Übergewicht sein.
Mhm.
Das nennen wir beim Übergewicht zum Beispiel die Sarkopenie. Und dann ist man einfach nicht leistungsfähig, total schlapp, obwohl man ja genügend Energie hätte.
Ja, zweiter Punkt.
Zweiter Punkt, das Immunsystem wird beeinträchtigt.
Genau, damit meinen wir, dass du einfach viel mehr Infekte hast und davon auch schlechter regenerierst oder auch, dass du eine schlechtere Wundheilung hast. Das sieht man dann auch oft an diesen eingerissenen Mundwinkeln. Und da ist halt auch einfach, wie komplex unser Körper da mit den Nährstoffen eigentlich agiert und wie extrem man das dann sieht, dass irgendwas nicht stimmt, weil es einfach an irgendetwas mangelt.
Total. Und klar, im Alltag kann man das vielleicht hinnehmen, dass man mal öfter krank ist oder eingerissene Mundwinkel hat oder wie auch immer. Aber man muss sich auch überlegen, man weiß nie, was kommt. Und wenn ich dann im Krankenhaus liege und mein Körper kann einfach schon gar nichts und jetzt muss der noch eine OP bewältigen oder was auch immer. Es ist einfach gefährlich des Todes.
Mhm. Nächster Punkt.
Nächster Punkt. Organschäden beziehungsweise auch Organfunktionsstörungen.
Ja, das fand ich auch besonders spannend, dass wenn du jetzt dauerhaft wirklich viel zu wenig isst, also jetzt nicht nur an Mikronährstoffen, sondern eben auch an Makronährstoffen, also Proteine, Fette und Kohlenhydrate, dann nimmt deine Herzmasse irgendwann ab, dein Magen schrumpft, du hast Durchfall und deine Darmschleimhaut verkümmert. Das heißt, eigentlich alles, was du an Organen im Körper hast, merkt, ich kriege hier nicht mehr das, was ich brauche und deswegen werde ich einfach kleiner oder ich stelle meine Funktion ein. Und wohin führt das dann?
Ja.
Also nicht nur, dass dein Gehirn dann irgendwann auch kleiner wird, sondern eben jedes Organ Stück für Stück.
Und das ist ja das Interessante auch beim Darm, dass viele Menschen nach geheilter Essstörung oft beispielsweise einen Reizdarm haben, eine Fructosemalabsorption, eine Laktoseintoleranz, seltener, aber Fructose und Reizdarm kommt schon sehr häufig vor, dass die Darmschleimhaut halt irgendwann so verkümmert ist, dass man Unverträglichkeiten hat. Dann hat man seinen schönen Blähbauch. Wenn man das isst, was man nicht gut verträgt, hat dann mit der Körperschemastörung, die man eventuell hat, Probleme. Und das macht es wieder schwieriger zu heilen. Also je länger ich da drin stecke, desto schwieriger wird's.
Ja. Knochen und Zähne, auch wichtiger Punkt. Also wir brauchen einfach über die Nahrung genug Kalzium. Vitamin D kommt kaum aus der Nahrung. Das brauchen wir halt trotzdem, um einfach unsere Knochen und Zähne stabil zu halten. Und da auch finde ich immer interessant, ne, weil das ganze Milchthema zum Beispiel, das hat ja super an Fahrt aufgenommen, dass fast keiner mehr irgendwie oder viele nicht mehr genug Milchprodukte essen. Aus welchen Gründen jetzt auch immer. Aber da muss man sich halt auch echt immer wieder fragen, woher kommt mein Kalzium? Und ganz viele Menschen mittlerweile haben das viel zu wenig über Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte. Und wir wissen ja schon aus Studien, wohin das bei Kindern führt. Ne? Das hattest du, glaube ich, hier irgendwann mal erwähnt, dass bei Kindern irgendwie, wenn die vegan erzogen worden sind, also dann auch viel zu wenig Milchprodukte oder in dem Fall ja gar keine, und das nicht irgendwie ausgeglichen haben, dass sie mit 10 eben schon viel brüchigere Knochen und nicht so eine gute Bausubstanz hatten als Kinder, genau, die das hatten. Und das kriegst du halt schwer mehr weg.
Total. Und ich finde es auch so krass, wenn du dann, ich habe letztens noch eine Freundin mit Osteoporose plötzlich gehabt,
Eine plötzliche Freundin?
Die plötzlich eine Osteoporose hatte, die aber tatsächlich auch immer zu wenig gegessen hat. Also das war schon allen klar, dass sie zu wenig isst. Diagnose sei mal dahingestellt, aber dann mit, keine Ahnung, gibt's Menschen mit 20, mit 30, die dann schon eine Osteoporose haben. Und das ist ja eher die typische Frauenerkrankung für in den Wechseljahren, weil das ganze Östrogen absinkt, Kalzium rausgespült wird aus den Knochen. Aber mit 20 eine Osteoporose oder mit 30 eine Osteoporose, das wünscht sich halt keiner, seien wir mal ehrlich. Also hätte ich das, ich würde mir ja ständig Knochen brechen, wenn ich überall gegenlaufe.
Ja, und da darf man sich wieder selber mal fragen, auch wenn man jetzt keine Milch trinken möchte und vielleicht auch selber denkt, ja, Hafermilch ist ja viel gesünder, weil es irgendwie so dargestellt wird. Kauf da, wenn du das machst, auf jeden Fall die mit Kalzium zugesetzt, weil sonst ist da nichts drin. Und auch dann müssen wir uns fragen, wie viel von dem Kalzium wird wirklich resorbiert. Das heißt, lieber auch nicht alles dann dadurch decken, sondern verschiedenste Quellen nutzen. Genau, Blutbildung ist gestört. Dein Blut braucht ja sehr, sehr viel, um überhaupt gebildet zu werden. Also zum Beispiel das Eisen. Neben dann dem roten Blutfarbstoff, und wenn du davon viel zu wenig hast, dann hast du im schlimmsten Fall irgendwann eine Blutanämie.
Mhm.
Aber du brauchst natürlich auch Vitamin B12 und Folsäure. Genau.
Und da ist zum Beispiel, wenn ich zu wenig B12 und Folsäure zu mir nehme, dann reichert sich das Homocystein ja an.
Mhm.
Das ist ja ein Stoff, der wird von uns allen durchgehend hergestellt, ist aber ein Stoff, der uns total erschöpft macht, der auch zu depressiven Verstimmungen führen kann, der einfach grundsätzlich toxisch ist. Ist an sich nicht schlimm, weil durch B12 und Folsäure kann der wieder unschädlich gemacht werden, und das ist auch das Ziel. Das ist sozusagen nur so ein Zwischenprodukt, was eigentlich gar nicht bleiben soll. Aber wenn ich zu wenig B12 oder Folsäure habe, das ist ja oft bei Veganern das Problem, die kein B12 supplementieren, dass sich dann das Homocystein anreichert, und das ist total ungesund für den Körper.
Mhm. Nervensystem, also was du spüren könntest, wäre sowas wie Kribbeln, Taubheitsgefühl, Verwirrung, Gedächtnisstörung, teilweise auch Demenz oder geistige Behinderung. Das wird tatsächlich bei etwas älteren Menschen auch manchmal verwechselt, dass man denkt, die wären schon dement, aber eigentlich haben die Nährstoffmangel.
Krass.
Voll.
Das ist heftig. Es gibt jetzt übrigens eine Studie zur Demenz, fand ich sehr interessant.
Ja, lass mal hören.
Dass man Demenz vorbeugen kann, wenn man rechtzeitig Hörgeräte hat, weil das anscheinend sehr eng korreliert mit dem Hörverlust.
Klar.
Wie krass ist das?
Ja.
Und dann ist man so stolz für Hörgeräte, weil man sich denkt, ach, so schlimm ist es ja nicht. Fernseher wird halt ganz laut gestellt.
Es gibt ja mittlerweile auch so super kleine Hörgeräte,
ja.
Das fällt ja gar nicht mehr
nee.
Auf.
Aber das ist unfassbar wichtig. Also da,
ich meine, schon allein bei Kindern, ne? Wenn die nicht gut hören können und man das lange Zeit nicht merkt, dann hat das ja immense Folgen.
Mhm.
Auch krass. Genau. Nächster Punkt.
Nächster Punkt ist unser Beauty-Thema. Haut, Haare und Nägel.
Ja, sieht man auch oft. Jetzt, wir denken natürlich immer an die Menschen mit Essstörungen, aber natürlich auch bei jedem anderen mit Nährstoffmangel, dass die Haut schuppig ist und trocken, dass die Nägel ausfallen, die Haare ausfallen.
Die Nägel ausfallen.
Nicht ausfallen, sondern brüchig werden. Die Haare ausfallen. Und auch da wieder die eingerissenen Mundwinkel oder Schleimhautentzündung. Genau, also ja, auch diese Dinge brauchen ihre Nährstoffe.
Total. Und wie oft habe ich Patienten beispielsweise mit Übergewicht, die verschiedene Hauterkrankungen haben oder totale Schuppen oder Schuppenflechte haben oder ähnliches, und dann ist es auf einmal weg. werden dann die Ernährung, die nehmen schön ab und dann ist wieder alles gut. Also es ist auch da wieder bei Übergewicht, aber auch bei Untergewicht natürlich ganz typisch.
Mhm.
Deine hormonelle Veränderung, die ist nicht zu unterschätzen.
Mhm. Also ganz lang durchgeführter Nährstoffmangel so führt dazu, dass deine Eierstöcke oder deine Hoden, je nach Geschlecht, sich verkleinern. Also auch da wieder, ne, wir hatten ja eben die Organe mit Herz, Lunge, Magen etc. Ist dein Körper natürlich auch schlau, wenn er nicht genug bekommt, dann merkt er, okay, ich kann auch somit mich nicht fortpflanzen. Das wäre nicht gut.
Mhm. Und die erste Stufe ist, die Periode bleibt aus bei der Frau.
Mhm.
Bei Untergewicht. Ja.
Und das finde ich ja immer so, das finde ich krass. Ich habe eine Patientin oder einige Patientinnen, wo dann immer gesagt wird, also wenn du weiterhin deine Periode hast, ist alles gut.
Mhm.
Das ist das Zeichen. Mhm. Und wenn die irgendwann wieder ausbleibt, oh, dann müssen wir wieder hellhörig werden. Das finde ich immer so, also klar, ich kann es irgendwo verstehen, aber irgendwo denke ich mir auch, ist halt trotzdem nicht gesund.
Nee.
Also,
nee.
Es ist schön, dass dein Körper dann noch, ne, das merkt und die nicht komplett ausbleibt, aber trotzdem bist du ja null gesund.
Und dazu, ich habe zum Beispiel eine Patientin gehabt, die hatte schon ihr Normalgewicht nach Untergewicht, hat aber einfach noch sehr eingeschränkt gegessen. Das Gewicht war aber wirklich tipptopp. Es war ein BMI, ich glaube, von 21, also wirklich nichts dran zu meckern. Die Periode kam aber nur alle 3 bis 4 Monate.
Mhm.
Und da wurde immer gesagt, sie muss immer weiter zunehmen. Und da habe ich gesagt, nee, wir gucken jetzt mal, dass du endlich mal Fette und Kohlenhydrate isst, weil gegebenenfalls reicht deinem Körper das ja mal aus, alle Nährstoffe zu bekommen, die er braucht. Also da muss man ja auch da wieder differenzieren, ist es gerade nur eine Gewichtsdynamik oder ist es gegebenenfalls da das eingeschränkte Essverhalten, was einfach bleibt, trotz Normalgewicht.
Ja, auch sehr richtig. Gut, unser Riesenthema natürlich. Nächster Punkt.
Deine psychische Auswirkung.
Tja, nicht zu unterschätzen. Wohin führt das Ganze? Also ja nicht nur zur Isolation, sondern dahingehend oder auch schon vorher zu depressiven Verstimmungen oder Depressionen, Angststörungen, Reizbarkeit, Gehirnnebel.
Boah, dieser Gehirnnebel ist so krass. Hattest du den auch in deiner Essstörung?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
Ich hatte den so heftig.
Das heißt, wie hast du dich angefühlt?
Du machst etwas. Ich war damals zum Beispiel dann natürlich ständig beim Sport. Und alles läuft wie in so, ich kann es nicht genau beschreiben, aber es ist so eine Mischung aus Zeitlupe und als wärst du nur beobachtend und du nimmst gar nicht alles wahr. Also es ist wirklich so ein richtig typischer Brain Fog. Du nimmst nicht alles wahr, du bist nur beobachtend, aber auch nur so passiv beobachtend, ohne dass du dir irgendwas einspeicherst.
Cool, das klingt echt richtig schön.
Es ist ganz schlimm, es ist wirklich ganz, ganz schlimm und natürlich gehört dazu dann auch, dass manche Menschen in Ohnmacht fallen, wenn viel zu wenig Energie zu sich genommen wurde etc. Also es ist halt, da gibt's ja keine Grenze an psychischer Auswirkung.
Ja, und das Krasse ist immer, dass man so viel in Anführungszeichen ja noch leistet an so Körperlichkeiten. Also zum Beispiel dann irgendwie noch einen Marathon mitläuft, obwohl man eigentlich komplett am Ende ist, aber danach dann eben einmal komplett zusammensackt.
Ja, und wie viele Menschen, also Disclaimer, aber wie viele Menschen sterben auch an Herzinfarkt bei einem Marathon? Ist viel zu häufig.
Gut, letzter Punkt.
Ein erhöhtes Risiko für chronische Erkrankungen.
Ja, finde ich auch spannend, weil wenn du dich langfristig nicht gut ernährst, kannst du damit dein Risiko für Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch bestimmte Krebsarten erhöhen. Das heißt, ne, dieses ich esse mal weniger oder ich kümmere mich nicht so richtig um mich, was ich esse, was ich meinem Körper gebe, nur um vielleicht kurzfristig schlank zu werden oder mich nicht eben genug um mich zu sorgen, was auch immer, kann eben langfristig echt krasse Folgen haben. Deswegen ist schon ganz sinnvoll, da vielleicht jetzt mal drüber nachzudenken.
Ja. Und vielleicht nehmen wir das mal. Ich meine, ganz ehrlich, gerade ist sehr viel Skinny Talk wieder unterwegs, sehr viel in Richtung Heroin-Chic. Alle Stars sind wieder unfassbar mager als Vorbild. Also da geht's ja gerade wirklich in eine sehr extreme Richtung in den sozialen Medien, allgemein medial. Und da ist ja dieses typische Zitat von Kate Moss von wegen, ja, nothing tastes as good as skinny feels. Und dann können wir mal wirklich überlegen, ist das skinny das wert, dass mein gesamter Körper zerstört wird? Mhm. Ist es wirklich, ist das wert, mich selbst kaputt zu machen, um einem Schönheitsideal zu entsprechen, was sich in jedem Jahrzehnt ändert? Da können wir an die Augenbrauen denken bei Frauen, die sollen mal dünn sein, mal dick sein, mal buschig, mal Edding-mäßig. Also mal muss der Po rund sein und groß und mal muss der klein sein und gar nicht existieren. Und muss ich wirklich meinen Körper zerstören für ein Schönheitsideal, was so wechselhaft ist?
Mhm.
Und das, also das, die Antwort finde ich klarer, als ob es sich besser anfühlt, dünn zu sein oder einen geilen Burger zu essen. Immer noch eine individuelle Antwort, aber beim Körper zerstören, würde ich sagen, ist die Antwort eigentlich klar.
Total. Und dieses Wissen will ich vor allem auch jungen Menschen einimpfen. Nicht nur jungen, sondern natürlich auch älteren. Aber ich glaube, als älterer Mensch kann man da vielleicht nochmal ein bisschen anders drüber reflektieren. Mm-mm. Als wenn man,
Mm-mm.
ja, nee, lass mich ausreden. Als wenn man noch in diesem Schema steckt mit den ganzen Vergleichen, die man jeden Tag erlebt. Also ja. Weißt du, ich denke jetzt an die Schule.
Ja.
Und da ist jeden Tag muss ich mich dann mit diesen Menschen auseinandersetzen.
Mm.
Und wenn ich älter werde, dann suche ich mir bewusst Menschen aus und kann mich vielleicht eher abwenden oder kann sagen, ich gehe gar nicht in die sozialen Medien, weil das tut mir nicht gut. Und manchmal ist es, glaube ich, je nach Lebensalter nochmal schwieriger, das dann so für sich zu entscheiden und zu sagen, ich halte mich da raus, weil irgendwo willst du ja dazugehören.
Ja, verstehe ich absolut. Zusätzlich, glaube ich, ist es aber, je älter du wirst, desto intrinsischer wird dieses Gefühl von nicht gut genug sein, wenn ich nicht schlank bin. Also es verfestigt sich halt so ungemein. Also ich glaube, es ist beides auf seine eigene Art und Weise mit unterschiedlichen Schwierigkeiten verbunden.
Ja, je früher du wahrscheinlich auch damit anfängst, dich damit zu beschäftigen und vielleicht mal andere Sichtweisen hörst, desto mehr kannst du dich in deinem Leben natürlich noch formen. Und wenn du erst mit 40 darüber überhaupt erstmal anfängst nachzudenken, dann ist es, wie du sagst, natürlich schon mal gefestigter.
Ja. Okay, gut. In Ordnung, das war unsere Folge. Falls du noch irgendeine Frage dazu hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar oder eine Nachricht. Wir freuen uns immer. Falls du ein Thema hast, was wir für dich aufgreifen sollen, was dich interessiert, da freuen wir uns auch immer über einen Kommentar.
Ja, gerne.
Wir hoffen, dir hat unsere heutige Folge gefallen und falls du nichts verpassen möchtest, dann folg uns gerne hier oder auf TikTok und Instagram.